HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute im Hotel am Tisch mit Michael Ballhaus, dem berühmten Kameramann. Gastgeberin ist Birgit Spielmann. Herr Ballhaus, als ein richtungsweisendes Erlebnis beruflich für Sie haben Sie die Erfahrung beschrieben, als Sie als junger Mann bei den Dreharbeiten von Lula Montes waren, diesem berühmten, aber am Anfang eben weniger gelittenen Film von Max Ophüls. Und Sie waren dabei. Fühlten Sie sich berührt oder was genau ging da in Ihnen vor? War es die Technik, die Sie fasziniert hat? Dieses Entstehen einer fiktiven Welt?
Ja, ich glaube, es war als erstes mal für mich die Kombination zwischen Theater und Bilder machen, weil ich bin ja im Theater groß geworden, wie Sie sicher in dem Buch gelesen haben, Frau Spielmann. Ich habe das Theater sehr geliebt. Ich wollte eine Zeit lang ja auch Schauspieler werden. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren, habe Bilder gemacht und jetzt war ich zum ersten Mal an einem Filmset und habe plötzlich gesehen, dass es da ja so eine Verbindung gibt zwischen Theater und Bilder machen. Und das hat mich fasziniert, das war das eine Element. Das andere war, dass ich meinen Kollegen Christian Matras gesehen habe, wie er mit einem bayerischen Oberbeleuchter gearbeitet hat. Der sprach kein Wort Französisch und Christian Matras sprach kein Wort Deutsch. Und die haben sich miteinander verständigt. Und das fand ich auch, das gab so etwas Internationales auf einmal. Ich dachte, mein Gott, in dem Beruf kann man sich verständigen mit Leuten, auch wenn man sozusagen nicht die Sprache spricht. Und dann war natürlich, ich war gerade bei diesen Zirkusszenen dabei in München und da war natürlich eine faszinierende Atmosphäre und das war für mich der Moment, wo ich sagte, das möchte ich machen, das ist der Beruf, den ich machen will.
Sie haben ja wahrscheinlich auch nach der Fertigstellung noch das Desaster mit diesem Film mitbekommen, dass er nämlich durchgefallen ist, obwohl er unglaublich viel Geld gekostet hatte. Und das hat Sie nicht so erschreckt, dass Sie dachten, das ist vielleicht zu schwer für mich oder da kann man eben auch landen. Es kann ja auch ein vorläufiges Scheitern bedeuten.
Nein, ich glaube, ich habe es damals gar nicht so mitbekommen, dass der Film so ein Desaster war. Ich habe es dann hinterher mehr erfahren als am Anfang. Aber das hätte mich nicht abgeschreckt. Also die Kunst und dann den Film fertig zu sehen, das war eigentlich so faszinierend. Der Film ist heute noch für mich ein wichtiger Film, muss ich sagen. In dem Film sind heute noch Sachen drin, die ich immer noch gerne machen möchte und die ich bisher noch nicht geschafft habe. Nämlich wie Ophüls und Christian Matras mit den Bildern umgegangen sind, mit der Breitwand. Weil die haben ja doch manchmal wirklich das Format eingeschränkt auf praktisch ein quadratisches Bild. Und dann haben sie wieder das Bild aufgemacht, wenn es notwendig war, sozusagen die Breite des Bildes zu haben. Davon träume ich heute noch, das mal in einem Film zu realisieren.
Das heißt, Ihnen fehlt der Regisseur, der so einen Film machen möchte?
Ja, also ich habe es ein bisschen versucht bei Age of Innocence mit Scorsese. Und Scorsese, wenn überhaupt, ist einer, mit dem man das machen kann, der für sowas natürlich ein Gefühl hat, und der natürlich auch Lola Montes liebt, wie ich. Wir haben uns den öfters zusammen angesehen. Er hat eine wunderschöne Kopie von dem Film in New York.
Sie haben gerade das erwähnt, was Sie fasziniert hat, nämlich dieses Einschrumpfen auf ein Quadrat. Da ist man ja dann sehr nah bei der Fotografie. Sie haben eine Lehre gemacht, eine Fotografenlehre. Ist das eine unabdingbare Voraussetzung dafür, um ein guter Kameramann zu werden?
Nein, heute schon überhaupt nicht mehr. Aber damals war es das. Damals war es so, dass ich zu einem Kameramann gegangen bin, damals ein sehr bekannter Kameramann in Deutschland, und habe gefragt, was würden Sie empfehlen, was soll ich machen? Da gab es noch keine Filmschulen. Und da hat er gesagt, das Beste ist eine Fotoausbildung, da kann man am meisten lernen, da kann man über Kadrierung lernen, über wie negativ, wie Material reagiert und so weiter. Und das habe ich dann, weil ich ja Abitur hatte, gemacht, mit einer verkürzten Lehrzeit, 2 Jahre. Und das war sehr interessant, weil mein Chef wusste, dass ich schon seit Jahren fotografiere und am ersten Tag meiner Lehrzeit hat er mich mit einer Rollerflex losgeschickt, eine Hochzeit zu fotografieren.
Wie ist denn Ihr Verhältnis zum gemalten Bild? Gibt es da Maler, von denen Sie sich angezogen fühlen, wo Sie im Grunde auch versuchen, bestimmte Sachen nachzugestalten oder eben einfach nur Anregungen empfinden und erfahren?
Anregungen durch Malerei bekomme ich sehr viele. Die Frage ist dann immer, um welche Geschichte es sich gerade handelt. Also wenn man zum Beispiel dann einen historischen Film dreht wie Age of Innocence, dann guckt man sich natürlich die Gemälde dieser Zeit an. Und dann versucht man also ein bisschen das Licht zu kopieren. Oder als ich Gangs of New York gedreht habe mit Scorsese, hat er mir vorher ein Buch geschenkt von Rembrandt. ein sehr wunderbares, ein dickes Buch über Rembrandt. Und dann habe ich das gelesen und habe mir nochmal die Bilder alle angeguckt. Und dieses Licht von Rembrandt hat natürlich auch viel mit Gangs of New York zu tun, mit der Dunkelheit, die da ist, mit den Figuren, die im Dunkeln sind und die im Hellen sind. All das, das sind Inspirationen, die also sehr wichtig sind. Und ich gehe sehr viel in Museen und gucke mir schöne Bilder an.
Ich gehe nochmal zurück, nicht ganz so weit zurück bis zu Lola Montes, aber im Grunde bis zu ihren Anfängen als Kameramann, wo sie auch berühmt wurden. Rainer Werner Fassbinder war ein Regisseur, mit dem sie öfters zusammengearbeitet haben. Filme sind entstanden wie Die bitteren Tränen der Petra von Kant oder Martha oder Die Ehe der Maria Braun. Sie haben die Zusammenarbeit mit ihm als sehr schwierig beschrieben. Das ist sicherlich auch ein Punkt, warum in Interviews immer wieder auch noch mal gerne nachgefragt wird. Glauben Sie denn, Herr Ballhaus, Sie hätten den Konflikt, den es zwischen Ihnen und Rainer Werner Fassbinder gab, mit Ihrer jetzigen Lebenserfahrung anders bewältigt? Wäre es möglich gewesen, anders als im Streit auseinanderzugehen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir sind ja nicht richtig im Streit auseinandergegangen. Es war eigentlich so, dass ich nach 9 Jahren und 16 Filmen, die ich mit ihm gemacht habe, hatte ich das Gefühl, das ist erledigt. Das ist abgeschlossen, die Zeit. Weil wir hatten ja schon bei der Maria Braun Schwierigkeiten miteinander. Und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt genug. Es war ja so, dass ich eigentlich den Film, wie Sie sicher wissen, Alexanderplatz drehen sollte und eigentlich da auch schon einen Vertrag hatte. Und dann waren wir auf Motivsuche in Berlin und ich hatte vorher einen Film gedreht mit einem anderen Regisseur und da war er immer ein bisschen eifersüchtig und sauer. Und dann hat er also beschlossen, mich zu behandeln, eben schlecht zu behandeln. Und dann habe ich mir das so angehört, ich kannte das ja auch, die ganzen Spielchen hatten wir alle gespielt. Und dann habe ich überlegt, wenn ich jetzt in der Situation wäre, wie damals Harry Bär, der war der Gute und ich war der Böse, es wäre auch nicht komisch gewesen. Also ich fand auch das nicht gut. Ich fand einfach diese Spielchen nicht mehr gut. Ich fand sie langweilig. Nach so langer Zeit waren mir die Spielchen zu viel. Und ich dachte, jetzt 9 Monate mit dem zu arbeiten und sozusagen nicht erwachsen zu werden, war mir einfach, dachte ich, nee, das muss nicht sein. Jetzt muss mal Schluss sein damit.
Herr Ballhaus, wie ist es denn überhaupt mit der Würde des Kameramanns bei der Zusammenarbeit mit einem Regisseur? Bleibt die immer gewahrt oder gibt es da Grenzfälle wie bei Rainer Werner Fassbinder?
Es gibt natürlich Grenzfälle und ich meine, dieser Beruf des Kameramanns, man kann ihn auch als einen Hurenberuf bezeichnen, weil ich muss mich ja auf so viele verschiedene Liebhaber einstellen, wenn man so will. Ich meine, der Unterschied zwischen, was ich einem Menschen wie Redford oder Fassbinder, da sind Welten dazwischen. Und man muss sich ja, wenn man mit denen arbeiten will, und das wollte ich ja immer, muss man sich auf die einstellen und muss, ja, man muss natürlich versuchen, seine Identität zu behalten, soweit das möglich ist, ja. Und ich glaube, das ist mir zu einem gewissen Grad gelungen. Wenn man so die Filme anguckt, ich hatte natürlich auch sehr viel Glück mit den Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe. Ich bin da mit Hilfe meiner Frau mit einer ziemlichen, ja, so fast nachtwandlerischen Sicherheit da durchgegangen. Es gab so viele Kreuzungen, an denen man rechts oder links gehen konnte. Und ich weiß genau, wenn ich an einem bestimmten Punkt den Film gemacht hätte, wäre meine Karriere in Amerika völlig anders verlaufen. Aber das ist sie dann nicht, weil ich immer mich eigentlich auf Geschichten konzentriert habe, die ich mochte. Und das hat dann eben auch die Regisseure angezogen, mit denen ich gearbeitet habe.
Also auch eine Vertrauensbasis. Sie haben sich auf die Inhalte konzentriert und nicht unbedingt auf das Geld oder in Anführungszeichen den Ruhm, der hätte erwachsen können aus einer bestimmten Filmarbeit.
Ja, so war es. Eigentlich so war es immer. Und das war richtig. Manchmal war mir nicht so ganz sicher, ob es richtig war, ob es die richtige Entscheidung war. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ja, wir sind da eigentlich ziemlich sicher durchgeführt worden durch diesen Chaos.
Herr Ballhaus, Sie haben angesprochen diesen Faktor Sympathie zwischen Ihnen und dem Regisseur. Wirkt sich das auch irgendwie auf das Ergebnis der Arbeit aus oder bleibt es davon ganz unabhängig?
Es wirkt sich sehr stark auf die Arbeit aus. Das ist einfach, man ist ja, wenn man zusammen einen Film macht, muss man ja auf derselben Wellenlänge sein. Man muss ja eigentlich denselben Film machen wollen. Weil es hilft ja nichts, wenn einer sehr gut ist in einem Bereich und der andere sehr gut in seinem Bereich, aber die wollen verschiedene Filme machen. Also man muss sich sehr nahe kommen und das heißt, man muss sich auch sympathisch sein. Und wenn man das, wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert die Arbeit nicht so gut. Und ich habe es eigentlich nur zweimal erlebt in Amerika, dass das mit der Zusammenarbeit nicht so geklappt hat. Und das ist eigentlich ein sehr guter Prozentsatz. Wenn man überlegt, dass ich 38 Filme gedreht habe in Amerika, sind zwei Filme, die nicht so toll waren, eigentlich kein schlechter Prozentsatz, finde ich mal.
Wollen Sie nennen, welche das waren?
Ja, ich habe darüber in dem Buch ja gesprochen. Das ist einmal Wild Wild West. Das war halt, weil Barry Sonnenfeld halt selber Kameramann war und er halt seinen Stil durchdrücken wollte. Und ich halt plötzlich merkte, dass ich auch einen Stil habe, wo ich immer gesagt habe, ich habe keinen Stil, weil ich wollte eigentlich, dass jeder Film von mir anders aussieht. Aber da merkte ich plötzlich, nee, du hast doch einen Stil irgendwo. Irgendwelche Sachen machst du nicht so gerne und eher besonders gerne.
Jetzt nennen wir auch mal den Titel von dem Buch, auf das wir öfters anspielen. Das ist Das fliegende Auge. Michael Ballhaus im Gespräch mit Tom Tykwer, erschienen im Berlin Verlag für 22 Euro. Ein sehr lesenswertes und interessantes Buch. Und da wird eben ganz viel über Ihre Arbeit erzählt und man erfährt unglaublich viel. Einen Teil Ihres Ruhms, Herr Ballhaus, da wir ja beim Stil sind, machen diese 360-Grad-Fahrten aus, also das Umkreisen des Objekts mit der Kamera. Ist das ein gewachsenes Projekt oder entstand das plötzlich bei einem ganz konkreten Film?
Das entstand bei einem konkreten Film, nämlich bei dem Film Martha, den ich mit Fassbinder gedreht habe in Rom zum Teil. Und da gab es eine Szene, wo sich die beiden Protagonisten, der Karl-Heinz Böhm und die Margit Carstensen, zum ersten Mal begegnen. Und zwar, die nähern sich auf einem großen Platz, das ist die Botschaft, irgendwie deutsche Botschaft. Der eine kommt aus der Botschaft raus, der andere will rein und sie gehen aneinander vorbei. Und das war so ein Moment, wo Fassbinder sagte, das ist ein Moment, den müssen sich die Zuschauer merken, weil diese beiden Leute werden in diesem Film eine sehr, sehr intensive Beziehung zusammen haben. Wie machen wir das? Und dann haben wir so überlegt, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht fahren wir so einmal halb um die rum und kreisen sie so ein, dass man so sieht, wie die umeinander rumgehen. Und dann sagt er, der immer natürlich etwas bessere Ideen hatte, na, warum nicht ganz rum? Und sage ich, na gut, dann ganz rum. Die Schwierigkeit war, das war ein abschüssiges Gelände und wenn man eine Kreisfahrt legt, dann muss die ausgewogen sein. Das heißt, die Schauspieler mussten ungefähr über so hoch die Schienen klettern, um in diesen Kreis reinzukommen. Aber dann haben wir das gemacht und dann hat er nochmal sich die Schauspieler umeinander drehen lassen. Und da entstand eine Einstellung, die wirklich in Erinnerung geblieben ist. Und das war die erste Kreisfahrt. Und dann hat uns das gefallen. Das war ein schöner Effekt. Und haben wir das eigentlich öfters mal eingesetzt. Und dadurch wurde das so ein bisschen zu einem Markenzeichen. Mittlerweile bin ich damit etwas vorsichtig, weil mittlerweile macht das jeder. Und ich setze es also jetzt nicht mehr so sehr viel ein. Aber wenn es Sinn macht und wenn es gut ist für die Geschichte, finde ich es immer noch eine ganz hervorragende Art, eine Geschichte zu erzählen, weil es nämlich, es gibt keine Einstellung, die eine Person so im Raum beschreibt, wie eine 360-Grad-Fahrt, weil man sieht eine Person und man umkreist sie und sieht den ganzen Raum, in dem sie sich befindet. Also es ist die beste Definition einer Person in einem Raum. Und das fand ich immer sehr spannend.
Wie viel Ideenreichtum braucht man denn als Kameramann, um Ideen und Szenen gut umsetzen zu können?
Ja, man braucht eine Menge Fantasie. Die Fantasie setzt bei mir ein, wenn ich ein Drehbuch lese. Dann kommen mir Bilder, dann sehe ich Bilder vor mir. Und dann, und da ja heute die Bilder sozusagen keine Grenzen mehr haben, was ja eine ganz tolle Sache ist, auch natürlich durch diese moderne Technik, durch CGI, durch die Möglichkeit, dass man eigentlich alles machen kann, was man sich vorstellen kann, gibt es da keine Grenzen mehr in dem, was man sich vorstellen kann. Und das macht Spaß, sich dann manchmal Sachen auszudenken. Man sagt, wie kann ich diese Geschichte am originellsten erzählen oder wie spezifisch kann ich jetzt eine Szene durch Bilder erklären oder beschreiben?
Herr Ballhaus, leiden Sie bei Ihren Ideen unter der Reizüberflutung, der wir ja heute ausgesetzt sind, oder beziehen Sie daraus eher Anregungen?
Ja, also ganz ehrlich gesagt fühle ich mich bei sehr vielen von diesen heutigen sogenannten Blockbuster-Filmen überfordert. Also ich sitze da drin und diese Überflutung von Bildern, die gibt mir nichts. Also die, ich gehe manchmal aus so Filmen raus und habe nach einem Tag vergessen, worum es eigentlich ging. Und das finde ich eigentlich, das ist nicht sozusagen meine Art zu gucken. Ich mag halt Geschichten, die mit Menschen zu tun haben, die mit Emotionen zu tun haben, mit Geschichten, die etwas bewegen in einem Menschen, die ihn zum Lachen oder zum Weinen bringen. Aber ich bin nicht so an solchen Action-Spektakeln nicht so interessiert. Da gibt es Momente, in denen man sagt, ja, das ist eine tolle Einstellung und das könnte man mal irgendwo verwenden für einen Film in einem anderen Zusammenhang. Aber grundsätzlich habe ich diese Überflutung nicht so gerne.
Haben Sie da Ihren Lieblingsfilm, von dem Sie denken, da komme ich am meisten mit meinen Augen und meiner Sicht der Dinge auf meine Kosten?
Ja, meinen Sie jetzt einen von meinen oder einen von anderen?
Einen von Ihnen und einen von den anderen, aber der von Ihnen interessiert mich erstmal mehr.
Ja, also ich habe oft gesagt, das ist immer mein letzter Film. In dem Fall ist es nicht mein letzter, sondern eigentlich muss ich sagen, ich muss fast zwei Filme nennen. Also bislang war es eigentlich Age of Innocence. Das war ein Film, der hat mir von der Geschichte unglaublich gut gefallen. Das war eine sehr emotionale Geschichte. Es war ein hervorragender Schauspieler, es war ein gutes Drehbuch, ein wunderbarer Regisseur, Michael Pfeiffer und Daniel Day-Lewis in der Hauptrolle. Und das war eine hinreißende Arbeit mit wunderbaren Dekors und einer herrlichen Zeit mit tollen Kostümen. Wirklich ein großes Vergnügen. Und dann haben wir halt Gangs of New York gemacht und das ist halt ein ganz anderes Kaliber, aber es ist trotzdem ein Film, der... ich finde, wo ich Möglichkeiten hatte und Dinge gemacht habe, die ich sonst nicht machen konnte und nicht gemacht habe. Und das hat wirklich nicht nur große Freude gemacht, das war eine große Befriedigung, da jeden Abend in den Mustern zu sitzen und diese Bilder zu sehen. Das war für uns alle eine große Freude.
Das war der eine, Age of Innocence, Zeit der Unschuld. Und welches war der andere, Herr Ballhaus?
Gangs of New York.
Und von anderen Regisseuren?
Von anderen Regisseuren ändert sich das immer. Da gibt es immer neue Eindrücke und immer neue Anstöße von Filmen. Also natürlich gelten da so ein paar Klassiker von früher. Natürlich gehört dazu ein Film wie Lola Montes. Aber dann kommen immer neue Eindrücke dazu. Ich war also jetzt in der Jury in Venedig bei den Filmfestspielen. Und der Film, den wir preisgekrönt haben, ist ein Film von einem russischen Regisseur, der zum ersten Mal einen Spielfilm gemacht hat. Und das war ein so unglaublich starker Film von eigentlich nur einem Vater mit zwei pubertierenden Jungen, der nach 10 Jahren nach Hause kommt und versucht, seine Jungs wieder auf seine Seite zu kriegen. Von einer starken Geschichte, von wunderbaren Bildern. Das ist ein Film, der mich unglaublich bewegt. Und da sitzt man im Kino, ist er völlig begeistert, dass es so was Schönes gibt.
Der Film, der in Venedig ausgezeichnet wurde, hieß Die Rückkehr und war von Andrei Sviaginsev. Herr Ballhaus, Ihre Filme sind ja sehr rhythmisch. Das wird Ihnen auch nachgesagt. Man sieht es Ihnen an. Und das ist eben nicht nur ein Werk des Schnitts, also etwas, das hinterher passiert. Rhythmus, das ist auch etwas ganz Wichtiges für die Musik. Gibt es denn eine Musik, die Sie besonders gern hören oder eine Musik, die Sie, wenn Sie abspannen möchten oder wenn Sie sich anregen lassen wollen, einschalten?
Ja, ich bin ein großer Fan von Vivaldi. Also Antonio Vivaldi ist die Musik, er hat für mich die hat für mich so viel Energie und so viel Temperament und so viel Feuer. Also ich kann die 4 Jahreszeiten könnte ich eigentlich jeden Tag hören, weil das ist, da springen mich auch Bilder an, wenn ich diese Musik höre. Das ist wirklich was ganz Wunderbares. Mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Wucht, der diese Noten dahin fetzt, das ist was Tolles, finde ich.
Thank you.
Die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, genauer das Allegro und Largo vom Frühling. Vivaldi, die vier Jahreszeiten, das ist Ihre Musik, Michael Ballhaus, die Sie als Kameramann inspiriert. Wenn wir jetzt bei den Musiken bleiben und an die Filmmusiken in Ihren Filmen denken, gibt es da eine, von der Sie sagen würden, ja, das ist es, das hätte ich genauso entschieden? Oder gehen Sie da eher auf Distanz, weil Sie sich sagen, eigentlich gefällt sie mir ja nicht so gut oder sogar sie konterkariert meine Ideen?
Also da muss ich sagen, ist natürlich, Scorsese ist natürlich ein absoluter Meister in der Behandlung von Musik im Film. Und da gibt es schon zwei, drei oder mehr wirklich sehr, sehr gute Beispiele. Also ich finde zum Beispiel genial die Musik in Goodfellas, wie er da diese ganzen Schlager eingesetzt hat. Die hat er alle vorher sich auch ausgesucht. Also bevor der Film angefangen hat zu drehen, wusste er bereits, welche Musik er zu welcher Szene haben wollte. Und wir haben teilweise die Musiken gespielt zu der Szene, um also auch den Rhythmus der Musik einzubeziehen in die Bewegung der Kamera. Das war fantastisch. Das muss ich sagen, war schon genial. Und dann war bei Age die Musik sehr, sehr schön. Die hat mir sehr gut gefallen. Bei Gangs war es gut, aber da bin ich nicht so, dass ich sagen würde, das war so das Tollste bei Gangs of New York.
Sie haben jetzt ganz oft schon Martin Scorsese erwähnt, mit dem Sie gerne gedreht haben und auch schon öfters, zuletzt Gangs of New York. Was schätzen Sie an der Arbeit mit Martin Scorsese?
Was ich an ihm so sehr schätze, ist, dass er ein Regisseur ist, der mit Bildern Geschichten erzählt. Ein Regisseur, der sich nicht nur auf die Dialoge verlässt, sondern der mit Bildern und durch Bilder seine Geschichten erzählt. Und zwar, für mich ist das Faszinierendste, wenn Bilder etwas erzählen, was die Worte nicht erzählen. Nämlich, wenn sie, eigentlich, das Gegenteil ist doch so oft, ein Film, der gute Dialoge hat, da sagen die Dialoge ja nicht das, was die Menschen eigentlich denken und fühlen. Und wenn man es schafft, dass man mit den Bildern das ausdrücken kann, was eigentlich zwischen den Menschen passiert, dann ist für mich eigentlich das so die höchste Form der Bildsprache oder der Erzählung, der ja Geschichten erzählen mit Bildern. Und da ist er ein absoluter Meister. Das konnte Fassbinder auch. Also in der Beziehung war Fassbinder für mich eben ein ebenso interessanter und großartiger Partner im Geschichtenerzählen.
Hat Sie das eigentlich bei Gangs of New York unter Druck gesetzt, dass das Zeitbudget plötzlich knapp wurde und der Film auch teurer wurde als geplant? Spürt man diesen Druck auch, wenn man in diesem Geschehen mit drin ist? Ja, wenn man mit drin ist oder eben im Grunde so in seiner Geschichte und seiner Arbeit, dass das gar nicht erst an einen herankommt?
Nein, man spürt schon den Druck. Nun ist der Druck nicht so sehr, natürlich lastet nicht so sehr auf mir, weil ich bin dafür bekannt, dass ich sehr schnell bin und das war ich auch bei dem Film. Also man hat auf mich nicht gewartet. Ich war nicht sozusagen der Faktor, der das Ganze verzögert hat. Aber natürlich fühlt man dann mit einem Regisseur wie Martin Scorsese, mit dem ich ja sehr verbunden bin und der, um den ich mich auch sorge, möchte ich mal sagen, wenn er sozusagen 6 Wochen drüber geht und ein paar Millionen und so, was das für ihn bedeutet, für seine Karriere und ob das gut ist und schlecht ist. Das ist dann schon ein gewisser Druck und dann möchte man auch helfen und macht sich auch Sorgen manchmal. Also es geht nicht so spurlos an einem vorbei.
Sie drehen eben auch mit ganz berühmten Stars. Ich nenne jetzt nur mal ein paar. Die Liste würde sonst zu lang. Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Robert De Niro oder Meryl Streep. Sind Stars darunter, die mit Sonderwünschen auf Sie zukommen, weil Sie im Grunde Ihr Bild von sich haben wollen, Herr Ballhaus?
Ja, besonders die Damen, ja, natürlich. Das passiert schon. Wobei ich natürlich von Anfang an, meistens muss man mir das gar nicht sagen, diese Wünsche. Meistens weiß ich, dass natürlich die Damen dann immer halt schön aussehen wollen. Das will ich ja auch. Ich will ja auch, dass die gut aussehen. Und man tut dann natürlich alles und hilft, dass sie gut aussehen. Und ja, das ist mir eigentlich, möchte ich sagen, immer ganz gut gelungen. Also sie waren letzten Endes dann immer zufrieden. Es gab einmal mit Meryl Streep so ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie vielleicht ein bisschen zu alt war für die Rolle. Aber das haben wir dann auch gelöst und sie sieht fabelhaft aus in dem Film.
Also es kann da schon zu Konflikten kommen durch die Anforderungen, die der Regisseur stellt an das Bild, das er realisiert haben möchte von dem Star, ihren Einschätzungen als Kameramann, wie es auszusehen hat und natürlich dem Bild, was der Star von sich selbst entwerfen möchte.
Ich glaube, der Regisseur und ich, wir sind uns ziemlich einig, wie der Star aussehen soll. Dass dann manchmal der Star noch andere Vorstellungen oder ein bisschen andere Vorstellungen davon hat, das muss man dann halt abwägen und muss versuchen, dem gerecht zu werden. Und das tut man dann auch. Das, also es gibt bei mir ein Beispiel in meiner Karriere. Da hatte ich eine Schauspielerin, die ein bisschen schwierig zu fotografieren war. Und ich musste mich unglaublich darum bemühen, sie gut zu fotografieren. Und der männliche Star der sah sowieso gut aus. Und da habe ich mich auch nicht so drum gekümmert. Aber dann am Ende habe ich gemerkt, der wollte eigentlich auch so gut fotografiert werden. Der fühlte sich ein bisschen benachteiligt, weil ich mich immer nur um sie kümmern musste, weil sie war wirklich das Problem und er nicht. Und naja, das habe ich dann gelernt, dass man das genauso machen muss bei den Herren.
War das Melanie Griffiths in dem Film?
Ja, wie kam sie drauf?
Ja, ich habe mir das überlegt. Also wenn man ein bisschen was liest über die Phasen, die Schauspieler auch durchleben, dann kriegt man auch mit, dass es da öfters schwierige Phasen gibt. Das ist auch etwas, was ich ganz spannend finde. Sie haben nie die Bodenhaftung verloren. Also trotz ihres Berufs, in dem man ja auch gut wegfliegen kann, trotz ihres Kontakts mit Regisseuren und Filmstars. Welchem Phänomen schreiben Sie das zu?
Das ist ganz einfach meiner Familie hauptsächlich. Also ich habe eine wunderbare Frau, eine sehr starke Frau, die mir in allen Situationen beruflich und im Leben unglaublich viel geholfen hat und bei mir war und zu mir gestanden hat und die mich beraten hat, die sehr, sehr einfühlsam ist, was Geschichten angeht, Personen angeht. Wenn ich also Leute treffe und sie die sieht, dann hat sie eine unglaubliche Sensibilität für diese Leute und gibt mir da gute Ratschläge und sagt auch mal, ich weiß nicht, mit dem vielleicht müsstest du vorsichtig sein oder da bin ich nicht so sicher, was das für ein Mensch ist. Und auf diese Weise sind wir eigentlich auch so eigentlich unverletzt durch dieses Hollywood durchmarschiert, möchte ich mal sagen, was ja auch sehr verletzend sein kann und was natürlich Leute auch ruinieren kann und kaputt machen kann. Und ich weiß von Kollegen, die nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, dass das sehr nagt an einem dann, wenn man also so Misserfolge hat oder gefeuert wird von einem Film oder also solche Dinge. Und das ist mir nie passiert. Und da hatte meine Frau einen großen Anteil daran. Das war, glaube ich, meine Bodenhaftung immer.
Das harte Geschäft in den USA, was an den Vereinigten Staaten finden Sie denn noch interessant, außer dass Sie natürlich bessere Filme realisieren können, weil es dort mehr Geld für die Filme gibt? Was macht das Land als Produktionsstätte für Sie interessant?
Ja, was Amerika für mich sehr interessant macht, ist einfach dieses ungeheure Potenzial an fantastischen Schauspielern. Dann gibt es natürlich auch eine Menge sehr, sehr guter Regisseure in Amerika. Dann kommt natürlich, was Sie schon erwähnen, die Möglichkeiten, die man hat durch die Budgets, durch die hohen Budgets. Und dann mag ich einfach auch die Amerikaner. Ich mag die Mentalität der Amerikaner. Speziell mit den Leuten, mit denen ich das Glück hatte, zusammenarbeiten zu dürfen, die sehr offen sind, sehr intelligent sind, die natürlich zu einer ganz schmalen Oberschicht gehören. Aber wir haben es natürlich nicht so viel zu tun gehabt mit sagen wir mal, mit Mr. Joe. Und wenn, dann war das auch keine negative Erfahrung. Also ich mag einfach die Amerikaner als Volk in ihrer Offenheit, in ihrer oft weniger kompliziert, mit weniger Tradition belastet, mit weniger Vorurteilen belastet, manchmal, glaube ich. Ein bisschen flexibler in ihrem Leben, ein bisschen offener, auch Dinge mal zu ändern. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, es ist alles ein bisschen festgefahren. Jeder möchte das behalten, was er hat. Jeder möchte möglichst nichts ändern. Und das ist in Amerika anders. Die Leute sind bereiter, sich zu verändern, auf neue Dinge einzugehen. Sie sind etwas nomadenhafter, möchte ich sagen. Wir sind sehr sesshaft in Deutschland.
Herr Ballhaus, gibt es trotz der jetzt von Ihnen genannten faszinierenden Eigenschaften mancher oder der Amerikaner, wenn man das so einer Nation überhaupt zuschreiben kann, gäbe es hier einen deutschen Regisseur, mit dem Sie gerne zusammenarbeiten würden, der andere oder ähnliche Qualitäten hat?
Das ist sehr schwierig für mich zu beantworten, weil ich so wenig Regisseure hier kenne. Also der Regisseur, den ich am nächsten kenne, ist Tom Tykwer. Ich kenne seine Filme, ich schätze seine Filme sehr. Ich finde, er ist ein hervorragender Regisseur mit tollen Ideen, der mich sehr stark auch natürlich an meine Lieblingsregisseure erinnert in seiner Bildauffassung, in seiner Bildgestaltung. Aber sonst kenne ich nicht so sehr viele. Wenn ich dann deutsche Filme sehe, gut, da ist ein Regisseur namens Herr Dresen, der einen wunderbaren Film gemacht hat, Halbe Treppe, den ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der Berlinale gesehen habe. Also es gibt da natürlich Leute, aber die kenne ich persönlich zu wenig. Und also sozusagen, wenn ich sagen würde, es gibt einen Traumregisseur in Deutschland, mit dem ich gerne mal arbeiten würde, würde mir nicht so unbedingt jemand einfallen, weil der Tom hat einen Kameramann. Und mit dem arbeitet er sehr, sehr gut und sehr gerne.
Sie lehren Bildregie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, kurz DFFB. Was braucht es denn, um ein guter Kameramann zu werden?
Ja, ich habe 4 Jahre lang in Hamburg unterrichtet und habe da auch eine Professur. Aber im Moment mache ich das an der DFFB seit 3-4 Jahren. Aber das ändert ja nichts an der Fragestellung. Was muss ein guter Kameramann außer Talent haben? Was muss er haben? Er muss sehr flexibel sein in seiner Denke, möchte ich mal sagen. Er muss davon überzeugt sein, dass es mehr als eine gute Lösung gibt für ein Problem. Ich war am Anfang meiner Karriere manchmal so besessen davon, dass das, was ich mir vorgestellt hatte, richtig war, dass ich sauer war, wenn der Regisseur das nicht gemacht hat. Das habe ich mir dann abgewöhnt, weil ich festgestellt habe, dass der hat ja auch gute Ideen manchmal und man muss ja mal auch darauf eingehen. Also Flexibilität ist eine ganz wichtige Sache. Das aufeinander zugehen, das Offensein für den anderen, dass man auch selber eine feste Vorstellung hat von einer Geschichte, wie eine Geschichte beim Publikum ankommen soll. Ich denke beim Filmemachen sehr stark auch an das Publikum. Ich denke daran, dass man ihnen eine Geschichte so erzählen soll, dass sie ein bisschen Raum haben, auch selber nachzudenken. Was ich halt bei vielen von den heutigen Blockbuster-Filmen vermisse, da ist keine Luft. Da ist keine Luft zum Nachdenken. Da wird man eigentlich 2 Stunden lang wird man überflutet von Action, von Bildern, von allem. Ich komme da nicht so sehr dazu, nachzudenken in diesen Filmen. Und ich finde das eine wichtige Sache, dass man auch dazu kommt manchmal in Filmen.
Sie sind Mitglied in der neu gegründeten Deutschen Filmakademie, Herr Ballhaus. Das ist die Akademie, die ja auch über den Deutschen Filmpreis entscheidet. Manche Kritiker, und die gibt es, die haben Angst, dass die Entscheidungen nicht wagemutig genug ausfallen, also dass sie vielleicht zu sehr an kommerzieller Kunst oder ihren Ausformungen interessiert sind. Teilen Sie diese Angst vor Fehlentscheidungen?
Nein, überhaupt nicht. Ich muss die Gegenfrage stellen. Glauben Sie, dass ein Gremium von 7 Leuten, die bisher die Filme ausgesucht haben und die Preise vergeben haben, mehr weiß über Filme machen als ein Gremium von 500 Filmemachern, die in einer Akademie vereinigt sind? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was jetzt doch geschehen wird, ist, dass die Filmemacher endlich zum ersten Mal in Deutschland wirklich ein Forum haben, in dem sie selber über die Arbeiten der anderen mitbestimmen können, was ja bisher nicht der Fall war. Und dieses Gremium ist sehr breit gefächert, wie in allen anderen Akademien auch, in Amerika, in England, überall. Und ich glaube, dass es eine sehr viel demokratischere Entscheidung sein wird, als es bisher der Fall war. Ich will damit diesem Gremium, was das bisher entschieden hat, nicht Unrecht tun. Die haben das getan, was sie tun konnten. Aber ich glaube, dass 500 Filmemacher in Deutschland vielleicht doch eine differenziertere Auswahl treffen könnten oder entscheiden könnten, als das Gremium, das bisher in der Lage war.
Was braucht denn das Filmland Deutschland am nötigsten? Die Filmakademie könnte ja ein Schritt dahin sein.
Ja, das ist erstmal ein wichtiger Schritt. Zum ersten Mal hat dann Deutschland eine Vertretung der Filmemacher. Dann kommt vielleicht auch mal wieder in Cannes ein deutscher Film ins Programm, was jetzt seit 10 Jahren nicht der Fall ist. Weil es gab ja bisher keine wirkliche Vertretung der Filmemacher. Es gab die Exportunion, aber das sind ja nicht die Vertreter der Filmemacher. Ich glaube, dass es ein guter Anfang ist, dass man einfach miteinander spricht, dass man sich trifft. Wir haben jetzt einfach, Versammlungen, wo man über Film spricht, wo man über die Politik spricht. Ich glaube, dass man auch gemeinsam dann stärker ist, Dinge durchzusetzen. Etwas, was mich seit Jahren eigentlich immer wieder ärgert, wo ich sage, warum muss das sein, dass Millionen und Milliarden von Euro jedes Jahr nach Hollywood fließen, wobei nichts für den deutschen Steuerzahler, nichts für Deutschland herauskommt und nicht mal, würde ich sagen, nicht mal für die Investoren, weil die kriegen auch nichts von dem Geld zurück. Die haben Steuervorteil, gut, aber das ist es auch. Das müsste geändert werden. Das kann man vielleicht ein bisschen mit einer Filmakademie, die viele Mitglieder hat, ändern. Dass man sagt, gut, die Förderung ist gut und dass es Fonds gibt, ist gut, wunderbar. Aber warum muss das Geld alles nach Hollywood gehen? Warum kann man das nicht in Deutschland ausgeben, wenigstens zum Teil? Und warum kann man nicht damit auch mal einen deutschen Film fördern, der viel billiger ist und der manchmal viel Geld einspielen kann, wie wir am Beispiel von jetzt von Goodbye Lenin gesehen haben, der ein Riesenerfolg ist.
Weil er so nah an der Geschichte ist, so nah an der Geschichte Deutschland? Würde Sie das selber reizen, Herr Ballhaus, einen Film zu drehen, der derart nah ist an der Gegenwart Deutschlands, weil Sie ihn selbst spannend finden?
Ja, die Antwort ist zögerlich, weil das hängt ja sehr stark auch von dem Regisseur ab, von den Schauspielern, von allem. Und ich muss sagen, das muss ich ehrlich zugeben, dass ich natürlich schon sehr verwöhnt bin durch meine Arbeit in Amerika, in jeder Beziehung. Also einmal durch die Möglichkeiten, die man hat, durch die finanziellen Möglichkeiten. Aber ich würde das nie ausschließen. Ich würde das nie ausschließen. Wenn es einen tollen Stoff gibt und jemand mich fragt, warum nicht? Also ich bin da offen. Und ich bin zurzeit sowieso ein bisschen mehr an Europa und Deutschland interessiert als an Amerika.
Wie kommt das?
Weil mir die derzeitige Administration in Amerika überhaupt nicht gefällt.
Sie meinen die Bush-Regierung und ihre Politik und Sie warten im Grunde auf einen Wechsel?
Ja, dringend, dringend möchte ich sagen, ja. Also ich finde, dass die Politik zurzeit in Amerika ist für Amerika so schlecht und für die Amerikaner so schlecht. Und das finde ich auch so schade, dass das möglich ist, dass man ein Volk einfach dadurch, dass man die Macht der Medien und das Geld hat, dass man sie eigentlich sozusagen mir fällt kein deutscher Ausdruck dafür ein, dass man, sie sind brainwashed. Sie sind einfach, sie wissen nicht mehr, was die Wahrheit ist. Und man hat sie, glaube ich, wirklich belogen, was den Irakkrieg angeht.
Gehirnwäsche ist das deutsche Wort dafür, Herr Ballhaus. Sie sind 68 Jahre alt und überlegen sich schon seit Jahren immer ganz genau, was mache ich eigentlich? Sie nehmen ja nicht einfach alles an, das haben Sie noch nie gemacht. Aber jetzt überlegen Sie es sich noch genauer.
Haben Sie jetzt schon ein bestimmtes Projekt ins Auge gefasst?
Ja.
Darf ich wissen, was?
Nein. Darüber möchte ich noch nicht reden, weil das ist noch zu jung, das Baby. Und ich habe das erlebt, als wir dieses Projekt mit der Lenya hatten, dass wir jahrelang dieses Projekt vor uns hergeschoben haben und immer darüber gesprochen haben.
Lotte Lenya.
Und dass es jetzt nächstes Jahr wirklich gemacht wird, aber wir nur noch als Co-Produzenten daran beteiligt sind, meine Frau und ich. Aber dieses möchte ich mal sozusagen erstmal ein bisschen wachsen lassen, das Baby.
Gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Michael Ballhaus war das, einer der berühmtesten Kameramänner der Welt. Dankeschön.